Heute um 9 Uhr im Gottesdienst, stell dir das mal vor, haben sich zwei Frauen getroffen, die haben denselben Vornamen, denselben Nachnamen, sind im selben Jahr geboren und haben im selben Monat Geburtstag. Du sagst, sowas gibt's nicht, ich hätte es auch nicht gedacht, aber heute Morgen um 9 war es der Fall. Ja, krasse Geschichten, die es so gibt, gell? Vor 2 Wochen haben wir angefangen in einer Miniserie. Und der Titel lautet Gospelhaus, ein Zuhause für dich. Und wir haben mal betrachtet, was ist denn so die Vision, die wir haben als Gemeinde. Und ich möchte vorab in dieser Predigt sagen, der wichtigste Punkt heute für mich kommt ganz zum Schluss. Das heißt aber nicht, dass du bis dahin abschaltest, selbst wenn dir der ein oder andere Punkt bekannt vorkommt. Ich glaube, dass alles, was wir jetzt hören werden, nicht nur für uns als Gemeinde hilfreich ist, sondern dir auch in deinem Alltag zu einer großen Stütze und Hilfe werden kann, wenn du die Dinge anwendest. Von daher gut wachsam dabei sein. Und ich möchte eigentlich nur ganz kurz nochmal zusammenfassen vom vorletzten Wochenende. Weil wir haben uns da angeschaut, wie die Vision aussieht. Und die Vision für die Kirche Christi hat nicht irgendein Theologe sich an einem Schreibtisch ausgedacht, sondern die Vision kommt vom Chef, von Jesus Christus persönlich. Und wir können das nachlesen im Matthäus-Evangelium im 28. Kapitel. Auch bekannt als der Missionsbefehl. Warum? Weil da ein Ausrufezeichen ist. Also Jesus stellt das nicht optional dar, sondern er sagt, das ist genau so. Und da sagt er zu uns, seinen Jüngern, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und Jesus, wir danken dir für diesen Auftrag, den du uns gegeben hast. Danke, dass du uns auch nicht alleine lässt, sondern du bleibst bei uns. Du bist bei uns, du bist der Auferstandene. Heiliger Geist, inspiriere du jetzt jedes einzelne Wort. Setzt du die guten, dir wohlgefälligen Dinge frei in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. Es ist begeisternd, wenn du dir anschaust, wie das Leben der ersten Gemeinde in Jerusalem aussah. Du kannst es nachlesen in der Apostelgeschichte. Die knüpft direkt an die Evangelien an. In den Evangelien wird uns das Leben von Jesus gezeigt. Und dann geht es weiter. Jesus ist zu seinem Papa in den Himmel gegangen und hat den Heiligen Geist gesandt, Pfingsten, Geburtsstunde der ersten Gemeinde. Und dann geschehen ganz außergewöhnliche Zeichen und Wunder. Tausende von Menschen kommen zum Glauben. Eine ganze Stadt wird förmlich auf den Kopf gestellt im positiven Sinn. Nicht nur Jerusalem, sondern es geht weiter. Und die gute Nachricht von Jesus Christus ist nicht aufzuhalten, nicht zu stoppen. Es geht um die ganze Welt. Bis zu unserem heutigen Tag versammeln sich Menschen auf jedem Kontinent, in jedem Land, in unterschiedlichen Sprachen, versammeln sich im Namen unseres Herrn Jesus Christus und beten ihn an. Das ist so stark. Jesus hat die Vision gegeben, hat gesagt, schaut, es geht darum, dass Menschen Gott kennenlernen. Und das wollen auch wir. Wir wollen, dass niemand sein Leben führt, ohne dass er Gott kennt. Und dass jeder, der Gott kennengelernt hat, ihn noch tiefer kennenlernt. Dann sagt Jesus, dazu geht hin. Das kommt nicht einfach so, sondern ich fordere euch als meine Kinder, als meine Jünger auf, hinzugehen in diese Welt. Und dann lehret alle Völker. Im Alten Testament war konzentriert auf ein Volk, auf Israel, und plötzlich öffnet Gott das und sagt, nicht nur das eine Volk, sondern jetzt geht hin. Alle Völker sind gemeint. Es geht darum, dass Menschen Gott kennenlernen und dann ein Leben in Freiheit erfahren. Sehen, wie schön das ist, wenn Gottes Friede in unser Leben hineinkommt. Wenn wir befreit werden von irgendwelchen Zwängen und Dingen, die Menschen nur zerstören und kaputt machen wollen. Wenn du diesen Weg gehst mit Gott, dann lädt uns Jesus ein, das auch sichtbar nach außen zu bezeugen durch die Taufe. Wir haben es vorhin schon gesehen. Kindersegnung ist so, so herrlich und so schön. Warum taufen wir die Babys nicht? Nun, weil Jesus gesagt hat, glauben und getauft werden. Also erst kommt der Glaube, dann kommt die Taufe. Wir feiern das am 19. Juni und wenn du Jesus Christus lieb hast und noch nicht getauft worden bist, dann lade ich dich herzlich ein, melde dich doch einfach an. Und Jesus sagt, die Vision ist, dass man nicht nur dabei stehen bleibt, sondern dass man mehr und mehr seine Bestimmung erkennt, dass man hineinkommt in Jüngerschaft, in Nachfolge. Und auch das ist Teil unserer Vision der Kirche, die uns von Jesus gegeben wurde. Und schließlich gibt er die Zusage, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Macht einen Unterschied in dieser Gesellschaft. Und dazu lädt uns Jesus ein. Es gibt zwei entscheidende Tage im Leben eines Menschen. Das ist der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du weißt, warum du geboren wurdest. Die Vision, die wir uns angeschaut haben im ersten Gottesdienst, die Vision beschreibt das Ziel. Die Werte, über die wir heute sprechen wollen, zeigen uns den Weg dahin. So, wir haben vier Werte. Du kannst auch sagen, das ist die Gospelhaus-Kultur. Das ist das, was wir anstreben, das ist der Weg. Wir sagen, wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir haben Spaß dabei. Ich kann eure Gedanken förmlich hören. Du musst dich mit dem, wir haben Spaß dabei, noch ein bisschen gedulden, bis ich darauf eingehe und dir sage, was Kirche und Spaß eigentlich miteinander zu tun haben. Weil wir erstmal die anderen Steps uns anschauen wollen und wie gesagt, dann kommt der fünfte Punkt, von dem ich glaube, dass er matchentscheidend ist für die ersten vier. Wollen wir die vier Werte mal miteinander aufsagen? Machst du mit? Lass mich nicht allein. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes. Durch Werte, durch gesunde Werte entsteht eine Kultur, nicht nur in einer Kirchengemeinde, sondern auch in einer Gesellschaft, in einer Stadt, in einer Umgebung, in Familien. Ich glaube, dass wir uns entschließen sollten, Kultur zu prägen, egal was es kostet. Unsere ganze Leidenschaft da hineinzugeben, auch wenn wir uns nicht danach fühlen, trotzdem durch unser Verhalten Werte zu schaffen. Ich habe mir viel Gedanken gemacht, was ist eigentlich die Problematik gerade in der kirchlichen Szene, weil überall beobachtet man dasselbe, die Pandemie hat Spuren hinterlassen, Menschen kommen nicht so zahlreich, wie es davor der Fall war und dennoch glaube ich, dass das Allerbeste noch vor uns liegt, ihr Lieben. Ich glaube, wir werden das Beste erst noch sehen. Wer es immer glaubt, sagt doch mal ein starkes Amen. Das heißt im Gospelhaus nicht, dass ich aufhöre, sondern das ist eine Bestätigung. Amen heißt, so ist es, Leute, ja. Da wurde eine Studie gemacht und es wurde die Frage gestellt, was sind die Gründe dafür? Ist es Angst? Nein, Angst ist es sicherlich nicht, dass manche Menschen sich schwer tun, zurückzukehren. Ist es Bequemlichkeit? Nein, Menschen sind nicht so bequem. Sie streichen ihr Zuhause, machen ihre Vorgärten schön. Das ist alles der Fall. Nun, was war der Schluss der Studie? Es hört sich vielleicht hart an, aber es ist Gleichgültigkeit. Und Gleichgültigkeit kann nur besiegt werden durch Leidenschaft. Und wenn wir uns die Urgemeinde anschauen, dann sehen wir Menschen, die sehr, sehr Leidenschaft gebrannt haben, dass eine göttliche Kultur, die Kultur des Reiches Gottes, in die Stadt hineinkommt, in die Gegend, überall zu den Menschen, weil es so etwas Heilsames, so etwas Gutes, so etwas Auferbauendes ist. Im Matthäus-Evangelium im 22. Kapitel, da kommt ein Gesetzeslehrer zu Jesus und der stellt ihm eine Frage. Er sagt, Lehrer, welches ist denn das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Und das war ja eine Fangfrage. Es gab 613 Geh und Verbote im Alten Testament. So, die Frage war, hey, was ist denn von diesen vielen 100 Geboten das Zentrale? Und dann schrumpft Jesus das zusammen. Er macht das gar nicht unbedingt einfacher, sondern ich glaube eher anspruchsvoller, indem er zusammenfasst und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Vier Werte, die für uns als Kirche wichtig sind. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir haben Spaß dabei. Wir springen rein in den ersten Punkt, in den ersten Wert. Wir lieben Gott. Hey, zunächst einmal musst du wissen, Gott hat dich zuerst geliebt. Noch lange bevor du überhaupt dir Gedanken über ihn gemacht hast, war seine Liebe schon da. Schon lange bevor du überhaupt hier zur Welt gekommen bist, war Gottes Liebe und sein Plan für dich schon vorhanden. Er hat uns zuerst geliebt. Und was ich so schön finde, ist, du bist Gott so wertvoll, dass er mit dir eine Ewigkeit verbringen will. Gott sitzt nicht da und sagt, wow, eine halbe Stunde mit dem wird ganz schön lange. Gott sagt, eine Ewigkeit will ich mit dir verbringen, weil du mir wertvoll bist, weil ich dich so sehr liebe. Gott hat das Wertvollste gegeben für dich und für mich. Jesus wurde Mensch, kam auf diese Erde. Er blieb ohne Sünde, gab sein Leben am Kreuz von Golgatha, nahm all unsere Schuld auf sich. Und dann ging er in den Tod, aber er blieb nicht im Grab, sondern am dritten Tag hat Jesus den Tod, die Sünde, all das besiegt, hat uns frei gemacht für ein Leben mit ihm. Ist das nicht wunderbar? Deine Liebe zu Gott kann sich übrigens überall ausdrücken. Sie kann sich nicht nur am Sonntagmorgen hier in der Kirche, sondern an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, bei jeder Veranstaltung, an jedem Ort, wo du dich aufhältst, kann Gottes Liebe zum Ausdruck kommen, anderen Menschen gegenüber. Gott möchte nicht nur, dass wir das Richtige tun, weil wir es einfach nur irgendwie wollen, sondern Gott will, dass wir das Richtige tun aus Liebe zu ihm. Ich finde das immer wieder, das ist so eine erstaunliche Tatsache. Der Schöpfer des Universums nimmt sich alle Zeit für mich, ist immer da, ansprechbar, ist voller Liebe. Selbst wenn ich einen Fehler gemacht habe, zieht er sich nicht beleidigt, schmollend zurück, sondern ist immer noch mit seiner Liebe da, um dir und mir zu begegnen. Und wir können ihm total vertrauen, weil er enttäuscht uns niemals. Wir dürfen Gott lieben, weil wir ihm vertrauen können. Wir lieben Gott, weil wir seine Freunde sind. Wir sind nicht seine Sklaven, wir sind seine Freunde. Schau, im Alten Testament sind ein paar wenige Leute Freunde Gottes genannt worden. Da gibt es so Leute wie Abraham, Mose, David, auch Hiob wird so genannt oder Noah. Aber im Prinzip war es so punktuell. Im Neuen Testament verändert sich das komplett und Jesus spricht dich an und sagt, du bist mein Freund und ich will dein Freund sein. Aber das geht nur freiwillig. Das darf nie erzwungen werden. Nie erpresst werden. Nein, Gottes Liebe ist freiwillig zu empfangen für jeden von uns. Jemand hat mir mal gesagt, ich habe mich jahrelang nicht taufen lassen, weil ich so der Meinung war, ich bin noch nicht gut genug. Ganz ehrlich, wenn Fehlerlosigkeit der Maßstab wäre, um sich taufen zu lassen, dann hätte keiner von uns das Recht gehabt. Es ist vielmehr die Vergebung Gottes, die Gnade, seine Liebe zu uns, die wir dann ausdrücken in der Taufe und damit bekennen, ich will ein Leben mit dir führen, Gott. Gott liebt Menschen und wir lieben Gott. Hat irgendjemand ein lautes Amen zu dieser Aussage, wir lieben Gott? Schauen wir mal bei der zweiten. Wir lieben Menschen. Weil ich finde, da wird es schon anspruchsvoller. Ein Ja zu sagen zur Liebe Gottes, da ist man oft schnell dabei. Wenn es in der Beziehung zu anderen Menschen geht, ist das schon oft herausfordernd. Ein Studienkollege von mir, der in seiner Kirche so manche Enttäuschung durch Menschen erfahren hatte, er zog sich etwas zurück und dann rief er mich an und sagte, ja Markus, das mit der Kirche, das ist schon genial, wenn nur die Menschen nicht wären. Ich bin so dankbar, dass Kirche sich zusammensetzt aus Menschen und nicht aus Steinen. Nicht Beton bildet Kirche, nicht ein Gebäude bildet Kirche. So schön wir das alles finden, ein schönes Zuhause zu haben. Aber die Kirche, das bist du und das bin ich. Das sind wir gemeinsam. Ich glaube, dass es ein Ort sein soll, an dem wir einander begegnen mit Ermutigung, mit Lob, mit Verständnis. Dass das so ein hoher Wert ist, dass wir unsere Liebe zu anderen Menschen ausdrücken. So, ich lade dich ein, tu das. Sag einem anderen Menschen ein nettes, liebevolles Wort. Lasst uns einander ermutigen in einer Zeit, wo es so viel Entmutigendes gibt. Vielleicht sagst du, oh, meine erste Gabe ist mehr so die Kritik. Ich liebe es, andere Menschen irgendwie durch Kritik besser zu machen. Lass stecken. Schau vielmehr, wie du durch Liebe das Beste im anderen hervorholen kannst. Dein Ehepartner wird durch deine harsche Kritik, dein ständiges Rummotzen, dein ständiges Rumbiegen am anderen nicht besser, sondern eher schlechter. Durch Lob, durch Motivation, durch Freude, durch Ermutigung wird dein Ehepartner aufblühen. Alle Verheirateten sagen ein lautes Amen. So. Das Gleiche gilt für uns hier, für unser Zuhause. Hey, wenn du noch Eltern hast, dann drück deine Liebe ihnen gegenüber aus und ehre sie. Erinnere dich, was für ein Gebot darauf liegt. Ehre Vater und Mutter, auf das du lange lebst. Wir haben am letzten Sonntag Muttertag gefeiert. Wow, war das schön mit den Rosen und die Kinder sind rumgesprungen. Hey, ihr Ehepaare, ehrt einander. Wenn ihr Eltern habt, ehrt sie. Und wenn ihr Kinder habt, dann holt das Beste aus euren Kindern raus, indem ihr sie motiviert und ihnen zeigt an jedem Tag, dass es die besten Kids sind, die Gott euch ever geben konnte. Freunde in deinem Umfeld. Freundschaften werden tiefer durch Ermutigung. Deine Kollegen am Arbeitsplatz. Ermutige sie und du wirst sehen, wie die Stimmung auch im Job sich verändern wird zum Guten. Oben bei uns im Bürotrakt an der Küchenzeile hängt eine Postkarte. Und ich finde sie recht lustig, weil da steht, das Beste an meinem Job sind meine Arbeitskollegen. Und es drückt so etwas aus von, hey, ich bin gern mit den Leuten hier zusammen. Mein Job ist manchmal herausfordernd. Mein Job bringt manchmal Mühen, aber ich bin nicht allein in diese Welt gestellt. Ich habe da Freunde an meiner Seite. Und ja, Unterschiedlichkeit kann zu Reibung führen, das weiß ich auch. Und ich weiß auch, dass manch einer hier ist, der ist enttäuscht worden. Vielleicht auch von Menschen, die sagen, ich bin Christ. Und dann wirkt die Enttäuschung manchmal noch massiver, weil man einen höheren Anspruch hat. Aber bleib nicht in der Enttäuschung, bleib schon gar nicht in der Bitterkeit, der Unvergebenheit, sondern starte neu durch, indem du Beziehung baust durch andere Menschen. Und das beginnt mit einer Entscheidung, diesen Wert. Ich liebe nicht nur Gott, sondern ich liebe auch Menschen. Wir wollen als Kirche wachsen und das werden wir auch. Wir haben in den 35 Jahren ein stetiges Wachstum erlebt und darüber freuen wir uns und sind sehr, sehr dankbar. Wir wollen eine sehr, sehr große Kirche werden. Das ist das Ziel. Auch wenn wir wachsen, wird dies ein Ort immer der Liebe und der Ermutigung sein. Schau, in einer Großfamilie mit 10 Kindern, da hat es ein erhöhtes Organisationsaufkommen. Da muss einfach mehr strukturiert werden und so weiter. Aber das heißt nicht, dass eine Großfamilie weniger herzlich und liebevoll miteinander umgeht. Drittens. Wir entscheiden uns für den Wert der Exzellenz. Wir geben unser Bestes. Gib dein Bestes und verhalte dich korrekt. Schau, Gott hat uns nicht geschaffen, um irgendwie mittelmäßiger Durchschnittsmensch zu sein. Ich glaube, dass Gott dir gesagt hat, ich habe alles in dich hineingelegt, um ein wirklich inspirierendes Leben für andere zu führen. Darum, lasst uns integer sein. Lasst uns loyal. Lasst uns auch unser Bestes geben. Pünktlich am Arbeitsplatz, richtig auch Leistung hineingeben. Und wenn schon am Arbeitsplatz pünktlich, warum nicht auch am Sonntagmorgen? Integrität wird jeden Tag auf die Probe gestellt. Unser Verhalten, weißt du, wird ja geprüft genau in den Zeiten, wo niemand hinschaut. Die Kirche muss ein Ort sein, an dem Menschen so integer sind, dass sie das Richtige tun, auch wenn niemand gerade zuschaut. Weil sie wissen, Gott ist an meiner Seite. Ich verpflichte mich zu bester Qualität. Bist du dir im Klaren, dass Gott mit dir vortreffliche, exzellente Leistung abgegeben hat? Wenn es dir nicht klar ist, dann geh nochmal zu Gott und er wird es dir sagen. Du bist ausgezeichnet, sagt das Wort Gottes. Du bist auf eine erstaunliche, auf eine wunderbare Art und Weise von Gott, dem Schöpfer, gemacht. Als Gott in der Schöpfung aktiv wurde, hey, das war, er hat immer gesagt, hey, das ist sehr gut. Er hat exzellente Arbeit abgeliefert. Und einmal sieht er etwas, das war nicht so gut, er korrigiert es, verbessert und bringt die Eva dem Adam. Zack, und dann war auch das sehr, sehr gut. Im Alten Testament, im Propheten Daniel, da wird von eben diesem Mann gesagt, dass er durch einen vortrefflichen Geist hervorgestochen ist. Er wurde von allen Königen vorgezogen, weil da etwas Exzellentes in seinem Leben sichtbar war. Das ist wirklich Teil der Kultur des Reiches Gottes. Vortrefflichkeit. Ich möchte sehr, sehr gern, wenn es mal in die Ewigkeit für mich geht, dass Jesus dort an der Türe steht und sagt, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. So würde ich mir das wünschen. Nicht so, gerade noch so reingeschlupft. Nein, abgerufen, was an Fähigkeiten und Gaben von Gott in mein Leben gelegt wurde. Ehrlich, ich und Nicole und ich, wir versuchen wirklich das Beste ins Gospelhaus hineinzugeben, was wir haben, in allen Bereichen. Zum Beispiel Sonntagmorgen, ich bereite mich sehr intensiv auf den Gottesdienst und auf die Predigt vor. Das ist zuweilen harte Arbeit. Wer das schon mal erlebt hat, Verkündigung, weiß, das kostet wirklich Kraft. Und dann samstags gehen wir zeitig ins Nest, gehen früh schlafen, damit wir am Sonntag ausgeschlafen sind. Wenn ich jetzt sage, ich mache das jeden Samstag, würde ich sofort der Lüge überführt werden, weil gestern Abend, wir hatten mit ein paar Freunden eine Megaparty. Das war schön. Habt ihr es auch genossen, der Abend, der war so mild, das war alles wunderbar, den Grill angeworfen, wow. Aber weißt du, dann wurde es etwas später und wenn es dann ausnahmsweise mal später wird, greift ein neuer Wert, den meine Eltern ganz früh in unser Herz als Kinder gepflanzt haben. Wer samstags abends hart feiern kann, kann sonntags morgens früher aufstehen und in den Gottesdienst gehen. Ich glaube, dir geht's wie mir, wenn man in Geschäfte kommt, die schlampig irgendwie und lieblos geführt werden. Man mag nicht lang verweilen. Und dann kommt man wieder in Läden, da siehst du, hey, das ist alles mit einer Exzellenz, mit Liebe. Da ist der Kunde, der König gefühlt. In dieser Bauzeit haben wir erlebt, manche Firmen, sie haben auf Scheck gearbeitet, würde ich mal sagen. Andere wiederum, die Arbeiter, haben sich reingehauen, haben gesagt, wie können wir es noch schöner machen? Wie können wir noch ein bisschen schneller arbeiten, um es noch bessere Qualität hinzubringen? Dreimal darfst du raten, welche Firma mir lieber war. Viertens. Der vierte Wert lautet, wir haben Spaß und manche Leute stellen sich jetzt die Nackenhaare, sie sagen, hey, Spaß und Kirche, das hat nun absolut nichts miteinander zu tun. Jawohl, hey, wir sollen Freude haben, wenn wir zusammenkommen. Wenn dich das Wort Spaß kratzt, weil du sagst, das ist viel zu oberflächlich, dann setz von mir aus Freude ein, ist mir wurscht. Aber Hauptsache, wir schaffen einen Ort, an dem Menschen zusammenkommen, um nachdem sie beieinander waren, glücklicher und besser wieder auseinandergehen. Das ist das Ziel, das ist unser Wert. Wir wollen einen Platz haben, an dem Freude geschaffen wird. Geh also deinen Aufgaben hier auch im Gospelhaus mit Begeisterung an. Nicht griesgrämig und setz lieber ein Lächeln auf und geh mit Freude ran. Weißt du, Lächeln ist sogar für dein körperliches Wohlbefinden aufbauend und gut, weil da Stoffe freigesetzt werden. Du sagst, ich fühle mich jetzt gar nicht so nach Lächeln. Probier es einfach mal. Geht doch. Nehemia 8, Vers 10. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Ich weiß, es gibt Dinge in deinem und in meinem Leben, die wollen uns die Freude rauben. Auch in einer Gemeinde kann das passieren. Aus diesem Grund möchte ich zum fünften und zum wichtigsten Punkt kommen, weil wir können die stärkste Vision haben als Gospelhaus, die wunderbarsten Werte. Aber jetzt, wenn der letzte Punkt nicht beachtet wird, werden wir das Ziel nicht erreichen. Es ist mir so klar geworden in der Vorbereitung, dass Gott zu uns sagt, all diese Werte werden immer wieder angegriffen. Der Teufel wird immer wieder versuchen wollen, mit Entmutigung uns zu lähmen. Und dann kommt Gott mit seinem Wort, baut uns auf und sagt, hey, gib nicht auf. Ehrlich, die letzten 2 Jahre waren die schwierigste Zeit im Leben unserer Gemeinde. Aber hey, wir jammern nicht drum, im Gegenteil. Wir haben uns festgelegt, wir geben nicht auf. Sprüche 24, Vers 16, da heißt, denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Weißt du, fallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aufstehen ist göttlich. So, dass du einen Fehler machst, das passiert, wir sind nicht perfekt, dass die Dinge nicht 100% im Leben laufen, das ist so, aber bleib nicht liegen. Bleib nicht im Sumpf des Selbstbemitleidens, sondern lasst uns aufstehen und das Licht des Evangeliums hochheben und zeigen, da gibt es Hoffnung, da gibt es einen Ort, da kommen wir zusammen und wir sind nicht gewillt, irgendwo aufzugeben. Wir bleiben dran, bis Jesus wiederkommt und uns zu sich nimmt. Wir geben nicht auf. Dass siebenmal der Gerechte fällt, steht hier nicht zufällig. Die Zahl 7 ist da eine besondere in der Heiligen Schrift. Und sofort wurde ich an zwei Situationen erinnert aus dem Alten Testament. Zwei Geschichten, die ich nur ganz kurz einen Abriss geben kann. Weil da geht es auch um die Zahl 7. Israel kommt in das verheißene Land. Und dann ist da eine Stadt mit meterdicken Mauern. Die Bewohner bewaffnet bis unter die Zähne. Und Gott sagt, ich gebe euch die Stadt Jericho und die Strategie sieht folgendermaßen aus. Ihr marschiert 7 Tage schweigend um die Stadt. Ich stelle mir das so vor, wie das war. Die Männer ziehen aus, kommen nach dem ersten Tag umkreisen der Stadt wieder nach Hause. Die Frauen fragen, und Schatz, wie war's? Naja, wir sollten nichts reden und einfach ein bisschen laufen. Bestimmt hat die Frau gesagt, naja, nichts reden ist der wahrscheinlich nicht schwer gefallen. Spazieren gehen schon eher. 2. Tag. Genau das gleiche wieder. Nichts passiert. Der 3., der 4., der 5. Tag. Hey, nur weil gerade augenscheinlich sich nichts bewegt, heißt das noch lange nicht, dass sich nichts bewegt. Gott sieht die Kämpfe und den Ausgang eines jeden Kampfes auch in deinem Leben. Noch bevor die Sache zu Ende ist, hat er schon die Schau und die Sicht dafür. Ich sag dir etwas. Wenn du in deinem Leben wenig Rückschläge oder Misserfolge erlebst, dann kann es vielleicht daran liegen, dass du dich nicht bewegst. Manche Menschen haben Angst, das Falsche zu tun. Darum bleiben sie einfach sitzen und machen nichts. Und verpassen den Segen, den man erlangen kann, wenn man nicht aufgibt. Hey, wie gut, dass Israel nicht am 5. Tag nach Hause gegangen ist und gesagt hat, hey, blöder Plan, ich bleib zu Hause, schau ein bisschen Netflix an und beweg mich nicht mehr vom Fleck. Nee, sie blieben dran und die Mauern sind gefallen. Dann gibt es eine zweite Geschichte. Ein syrischer Feldhauptmann, der war echt todkrank, er war mit Aussatz geschlagen. Und dann hört er von einem Propheten, von Elisa. Und er hat so die Vorstellung, ich gehe dahin, ich bringe auch ein kräftiges Opfer mit und so weiter. Und dann wird der Prophet seinen Arm über mir kreisen lassen und dann werde ich heil und gesund. Und Elisa, er lässt ihm ausrichten, diesem Hauptmann, diesem gewaltig einflussreichen Menschen. Er sagt, geh hin und tauch dich 7-mal in einem der dreckigsten Flüsse unter, die es hier im Land gibt. Und Naaman, dieser Hauptmann, er denkt sich, hey, der hat doch einen Knall, der Prophet. Und dann wird er irgendwie doch ermutigt und er geht hin. Und auch hier ist zwar nicht explizit geschrieben, aber ich stelle mir das so vor. Naaman geht in den Jordan. Er taucht sich ein erstes Mal unter. Schaut, kein Ergebnis. Ein zweites Mal taucht er sich unter. Immer noch nichts. Der Aussatz ist immer noch da, knallrot, alles offen, brennt wie Feuer. Ein 3., ein 4., ein 5. Mal taucht er sich unter. Und ich glaube, seine Freunde standen dort am Ufer und haben ihm zugerufen, Naaman, gib nicht auf. Und er hat nicht aufgegeben. Er taucht beim 7. Mal auf und die Haut war glatt, geheilt, vollkommen wiederhergestellt. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir haben Spaß dabei. Das alles wird nur funktionieren, Und wir bereit sind und sagen, auch in den schweren Zeiten, wir geben nicht auf. Auch wenn Werte angegriffen wird, die Kultur dieser Gemeinde einen Angriff erlebt, wir geben nicht auf. Galater 6, Vers 9. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Was meinst du, wie oft ich mir diesen Vers schon selbst zugesprochen habe? Und ich möchte ihn dir mit auf den Weg geben. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, sagt Gott. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. So, ich lade dich ein, in deinem Herzen ein paar Aussagen zu formulieren. Vielleicht in der Art und Weise, dass du sagst, ich möchte mein Leben leben, um Gott immer besser kennenzulernen. Und vielleicht ist das für sie heute ein erster Schritt, Gott kennenzulernen. Dann gehen sie diesen Schritt durch ein einfaches Gebet. Wir werden gleich Zeit und Raum dafür geben. Dann können sie einfach sagen, Gott, ich möchte ein Leben mit dir führen. Zeig du dich mir, du hast vielfältige Möglichkeiten. Oder du willst formulieren, ich möchte Gott lieben und ihm dienen und ich wünsche mir so sehr, dass Jesus an erster Stelle in meinem Leben steht. Und ich werde meine Zeit und meine Begabungen, auch mein finanzieller Beitrag leisten, damit andere Menschen gesegnet werden. Ich lebe dafür, dass andere durch mein Vorbild mehr und mehr Jesus auch kennenlernen und sehen. Es wäre wunderbar, wenn es zu diesen inneren Aussagen kommt. Das ist eine ganz persönliche Sache, die du selbst mit dir und deinem Gott ausmachst. Aber was würde passieren, wenn hunderte Menschen heute diese Festlegung treffen und sagen, ich will gute Werte, eine gute Kultur prägen durch mein Leben? Komm, lass uns aufstehen zusammen und es ist immer hilfreich, wenn man so beim Gebet und drüber nachdenken die Augen schließt. Und dann führe das Gespräch mit Gott ganz persönlich jetzt.